geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen zu diesem Archive-Podcast. Mein Name ist Corinna Weidner. Willi Zielke ist ein bedeutender Fotografie- und Filmavantgardist der 20er und 30er Jahre in Deutschland. 1902 geboren in Lodz, studiert er ab 1923 an der Münchner Fotoschule und wird 1929 Mitglied der Gesellschaft Deutscher Lichtmildner. Zielke ist ein wahres Multitalent, aus dem die Kunst nur so heraussprudelt und den die Dynamik der Zeit in einen Schaffensrausch bis zur Erschöpfung versetzt, bevor er in den Mühlen der NS-Psychiatrie kaltgestellt wird. Seine Biografie und auch sein Werk ist geprägt von den Umwälzungen der Russischen Revolution, der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Sie lassen stellvertretend die Verwerfungen dieser Zeit nachvollziehen, vor allem auch, wie avantgardistische Ästhetik zurückgedrängt wurde und Künstler entweder auf Druck oder durch für sie als notwendig erachtete Kompromisse sich NS-propagandistischen Produktionen unterordnen. Der Fotograf Dieter Hinrichs hat Willi Zielke gut gekannt und viel zu ihm geforscht. Wir sprechen im ersten Teil des Podcasts über Zielkes Filme, vor allem Arbeitslos und Das Stahltier, und die umfangreichen autobiografischen Aufzeichnungen des Künstlers. Herr Hinrichs, Sie haben Willi Zielke bei Ihren Recherchen im Archiv der Münchner Fotoschule entdeckt und als Zielke 1982 auf dem Fotofestival im französischen Arles ausgestellt wurde, sind Sie hingefahren und haben ihn kennengelernt.
Ja, erst 1982 habe ich überhaupt erfahren, dass Willi Zielke noch lebt. Und dann habe ich über den Fotohistoriker Christian Bougré erfahren, dass Zielke noch in Bad Pyrmont lebt und habe ihn dann dort besucht und hatte ihm vorgeschlagen, zu seinem 80. Geburtstag im September 1982 in der Galerie der Fotoschule eine Ausstellung vorzubereiten.
Und Sie haben Zielke bis zu seinem Tod 1989, was heißt begleitet, den Kontakt gehalten?
Wir haben eigentlich überwiegend gegenseitig Briefe geschrieben, wunderschöne Briefe, auch sehr fantasievoll. Und ich habe ihm viele Fragen gestellt, auch über die Zeit, als er an der Münchner Fotoschule unterrichtet hatte.
Wir wollen schwerpunktmäßig über das Filmschaffen von Willi Zielke sprechen, und zwar ganz konkret über den Film Arbeitslos, das Schicksal von Millionen. Das ist sein erster experimenteller Spielfilm, gedreht 1932. Und die Urfassung dieses Filmes haben Sie vor 3 Jahren zusammen mit dem Münchner Filmmuseum rekonstruiert. Davor würde ich aber gerne noch thematisieren, wie Zielkes Hinwendung von der Fotografie zum Film überhaupt zustande kam.
Ja, Zielke kam ja aus Russland. Familie musste fliehen nach der Sowjetischen Revolution. Und Zielke kam über die Grenze damals nach München und hat sich an der Fotoschule beworben. Und der damalige Direktor der Fotoschule, Hans Spörl, hat aufgrund des Gesprächs mit ihm, hat ihn sofort in die Schule reingenommen, obwohl die Bewerbungen schon abgeschlossen waren. Und so ist er zunächst mal Schüler gewesen. Und zwar war das von 1923 an. Und später hat ihn Spörl als Lehrer geholt, um Fotografie zu unterrichten. Es ging um Fotografie. Aber die Fotoschule hatte zu der Zeit eine kinotechnische Abteilung. Und die Fotoindustrie hat der Fotoschule damals immer Geräte zur Verfügung gestellt. Unter anderem eine 16 mm Agfa Movex Filmkamera. Und da keiner der Kollegen sich dafür interessiert hat, hat Zielke die Kamera genommen und hat Ende der 20er Jahre einige Kurzfilme gedreht, die auch im Rahmen von Kurzfilmveranstaltungen in München in Kinos gezeigt wurden.
Willi Zielke hat selbst einmal gesagt, Film ist gesteigerte Fotografie, gerade im Unterschied zu denjenigen, die vom Theater oder vom Schriftstellertum zum Film gingen, war mein Weg nichts als die naturgegebene Fortsetzung einer klaren Entwicklung. Ich trete für das Filmbild ein.
Ja, das Bild spielte natürlich bei ihm eine große Rolle, war auch geschult an den Filmen der 20er Jahre. Er war ja mit seinen Fotos auf der Werkbundausstellung vertreten und hat dort auf der internationalen Ausstellung die sowjetischen Filme gesehen von Eisenstein und war begeistert eigentlich von dieser Art, wie die Filme gemacht haben. Das war ja mehr collageartig, nicht spielfilmmäßig. Und diese Art hat ihn so begeistert, dass er dann selber versucht hat, ein Drehbuch zu schreiben. Und über die Kurzfilme ist er an Leute herangekommen, die ihm dann vorgeschlagen haben, wirklich 35mm Filme zu drehen.
Wir sollten hier vielleicht ganz kurz die Situation der Filmausbildung in dieser Zeit in den Blick nehmen. Seit dem Ersten Weltkrieg hatte der Film, und zwar natürlich im Bereich Dokumentation und Information, man denke an die Wochenschauberichte, stark an Bedeutung gewonnen. Staatlicherseits weckte das Interesse und so führte die bis dahin in privater Hand befindliche Ausbildung zu einer Verstaatlichung. Der Vorreiter war interessanterweise die junge Sowjetunion, denn die Beeinflussung der Massen galt ja als eine dringliche revolutionäre Aufgabe und so wurde in Russland schon 1919 das weltweit erste Staatsfilminstitut gegründet, an dem ja auch Sergei Eisenstein und Pudovkin lehrten. In Deutschland wurde die erste Filmschule 1921 in München gegründet und ihre kinotechnische Abteilung, das haben Sie gerade schon erwähnt, war an der Höheren Fachschule für Fototechnik angesiedelt, wie die Fotoschule damals hieß, an der Zielke studierte. Zielke war aus Russland gekommen. Er hatte 1902 geboren in Lodz, damals russisch verwaltetes Polen. Und er hatte sowohl das Zarenreich als auch die Wirren der russischen Revolution hautnah erlebt. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, welchen Einfluss das auch auf seine Arbeit genommen hat.
Ja, das beschreibt er sehr ausführlich in seiner Biografie. Aufgescheuchte Schatten. Dieses Wort aufgescheuchte Schatten hängt damit zusammen, dass er als Kind mit seinen Eltern immer mal auch im Kino war in Russland. Und später in Taschkent und eigentlich so begeistert war von diesen bewegten Bildern, dass für ihn eine Folge war, dass er auch von der Fotografie dann irgendwann auch zum Film kam. Nicht?
Ich habe mir das mal angeguckt. Die Familie ist ja umgezogen von Lodz nach Kharkiv, also der heute in der Ukraine
ja, und
von
Russland, noch Charkow.
Genau, zerstörten Stadt.
Charkow.
Das sind schon ungefähr 1500 Kilometer. Und dann weiter nach Taschkent, ungefähr nochmal 1700 Kilometer, sowohl Richtung Süden als auch noch weiter nach Osten. Das sind ja gewaltige Veränderungen auch, also geografisch und im Lebensumfeld.
Es hing damit zusammen, dass der Erste Weltkrieg ausbrach und dann die Deutschen nicht mehr so beliebt waren. Die waren ja zum Teil noch in der Tradition von Katharina die Großen extra geholt worden in die Grenzgebiete als Bauern und Handwerker, so auch seine Großeltern. Auf jeden Fall mussten sie dann mehr in östliche Gebiete umziehen, weil dort in Taschkent zum Beispiel die Deutschen noch sehr beliebt waren. Und sein Vater hatte immer leitende Stellungen in Firmen, zum Beispiel in einer Kautschukfabrik, später Textilfabrik. Und dort konnten sie noch in Ruhe leben. Und als dann aber die Revolution ausbrach, 1918, 19, die auch bis 1920 mit unheimlich vielen Kämpfen, die Zielke auch teilweise hautnah in Taschkent erlebt hat, da wurde es schon ziemlich gefährlich für die Leute. Der Vater wurde auch teilweise verhaftet und Hausdurchsuchung. Und das führte dazu, dass sie eine Möglichkeit bekamen, einen Austausch von Russen, die in Lodz lebten, wieder zurück nach Russland. Deshalb hatte er die Möglichkeit, mit der Familie wieder durch die ganze Sowjetunion in Güterwaggons zum Teil zu reisen. Das war sehr beschwerlich. Die Mutter wurde krank. Und so sind sie wieder in Lodz gelandet, wo sein Vater noch blieb. Und da Zielke dann illegal über die Grenze nach Deutschland gebracht.
Das heißt, das war der Plan des Vaters zu sagen, ich hole meinen Jungen jetzt raus aus dieser schwierigen Situation und schicke ihn nach München.
Ja, er war damals 18 Jahre alt, hatte ja vorher in Taschkent sogar noch Eisenbahningenieur studiert, angefangen, ein Studium. Was auch interessant ist, weil er später mit der Eisenbahn seine Filme gemacht hat. Und auch die Technik war für ihn auch wichtig. Aber er hatte wirklich ein Studium des Eisenbahningenieurwesen begonnen. Ne?
Und dann kommt Zielke nach Deutschland, trifft dort mitten rein in diese Zeit im Umbruch, mitten rein in die Hyperinflation.
Das wurde dann später. Er war 1920 über die Grenze gebracht worden von seinem Vater und ist 1923 nach München gekommen und hat dort die Fotoschule aufgesucht und wurde dann sofort aufgenommen, weil die merkten, das ist jemand, der ist unheimlich interessiert und auch gebildet, was Fotografie und Literatur betrifft, und wurde sofort aufgenommen ohne Aufnahmeprüfung. Ne?
Zielke entdeckt also den Film parallel zur Fotografie. Man muss ja auch dazu sagen, 1929 stellt er auf der legendären Werkbundausstellung in Stuttgart Film und Foto aus. Er stellt dort seine Fotografien aus. Aber dieses Nebeneinander von Film und Fotografie hat ihn, glaube ich, elektrifiziert. Und dann stürzt er sich in Eigenregie schon in die Filmerei mit kleinen Kurzfilmen.
Hier in München gab es, das war ja die Weltwirtschaftskrise, ein Heim von Krauss Maffei für Erwerbslose. Und der Leiter dieses Heims kam zu ihm und sagte, er hätte die Kurzfilme von ihm gesehen im Kino, ob er nicht einen Film drehen könnte über die Geschichte der Arbeitslosigkeit. Das Heim wurde vom Deutschen Roten Kreuz betreut und die wollten mit dem Film eigentlich darauf aufmerksam machen, auf diese Arbeitslosigkeit.
Was macht den Film Arbeitslos so besonders?
Der ist sehr geprägt von seinen Eindrücken von Podowkin und Eisenstein. Es ist eigentlich kein Film, der eine durchgehende Handlung hat, sondern wo der auch diese ganzen revolutionären Unruhen der Arbeiter zeigt und die Arbeitslosigkeit in ihrer ganzen Tragik. Und das hat Zielke natürlich auch bewegt, weil er in Russland ja auch solche Verhältnisse kennengelernt hat. Und er war ja immer sehr interessiert an dem Leben und dem Schicksal von einfachen Leuten. Das hat ihn eigentlich sein ganzes Leben lang auch geprägt. Und das hing zusammen mit seiner Zeit in Russland. Da war er noch Kind und jung, dass er sehr viel Kontakt hatte mit den russischen Kindern auch. Und das hat ihn irgendwie schon geprägt, dass er da sehr viel Mitgefühl mit den Menschen hatte. Das ist eigentlich bis ins hohe Alter bei ihm geblieben, dass er sehr viel Mitgefühl mit Menschen hatte.
Der Film Arbeitslos, ein Schicksal von Millionen, hat Zielke 1932 gedreht.
Ich habe das Originalplakat hier von der Uraufführung und der hieß dann Das Schicksal von Millionen.
Nach der Uraufführung des Films Arbeitslos erscheint am 7. April 1933 in der Deutschen Filmzeitung eine Rezension von Dr. Ilse Mahl. Sie schreibt: Endlich, sagt man sich, endlich ein Versuch, in ernster, aber tendenzloser Haltung diese Alltagstragödie filmisch zu gestalten. Was man sieht, ist ein kleiner Ausschnitt aus der Fülle der Probleme, die sich aus dem Begriff arbeitslos ergeben. Eine liebevolle, gleichnishafte Studie, reich an symbolischen Feinheiten, in Aufnahmen und Montage leicht stilisiert und von einer geradezu raffinierten, künstlerischen Einfachheit. Für den Fachmann delikate Bissen, an die sich das Publikum erst gewöhnen muss. Hoffnungslos, mit der abgrundtiefen Frage warum, ohne billiges Happy End, schließt der Film, dessen Anfang vom lebendigen Rhythmus der Arbeit erfüllt ist. Auf die Arbeit folgt ausgeschlossen sein, warten und wieder warten, spielen und stempeln. In eindrucksvollen, synchronisierten Sprechchören klingt dieses monotone Lied von der Leinwand. Hoffnung auf Arbeit, Enttäuschung, qualvoller, traumerfüllter Schlaf, der hinaus ins Freie treibt, hinaus zur ehemaligen Arbeitsstätte, der nun halb verfallenen Fabrik im Osten Münchens. Wie das Laub fällt, der Schutt rieselt und die Backsteine einstürzen, das ist nur Sinnbild für den langsam abbröckelnden Lebensinhalt der Arbeitslosen. So sehr dieser Film in der ganzen Aufnahmetechnik an die Russenfilme erinnert, so tendenzlos ist er im Inhalt. Ja, er hat eigentlich gar keinen Inhalt, sondern will nur Zustandsschilderung sein. Eine Tendenz könnte sich erst ergeben, wenn man dieses Schicksal nicht vereinzelt, losgelöst von der übrigen Welt, sondern hineingewoben in das unbarmherzig weiterpulsierende Leben, an dem man nicht mehr teilhaben darf, darstellen würde. Auch ist der Film kein Querschnitt durch das allgemeine Leid, durch alle Stände und Berufe. Er zeigt nicht den Bauern auf dem Lande, den Angestellten und Intellektuellen in der Stadt, auch nicht das Leid der in Grundfesten erschütterten Familie. Er arbeitet nicht mit Massen, nur mit einer Handvoll erwerbsloser Fabrikarbeiter. Mancherlei muss man bei der Beurteilung des Kurztonfilms in Betracht ziehen. Er entstand gewissermaßen aus dem Nichts, wurde geboren aus opferbereiter Gesinnung, finanziert durch freiwillige Spenden, gespielt von ungeschulten, ungeschminkten Erwerbslosen und stumm gedreht mit einer geliehenen Kamera ohne Atelier und ohne Jupiterlampen. Für Buch, Regie und Aufnahme zeichnet Willi Zielke, der begabte und kühne junge Münchner Operateur, dessen aparte Bildtechnik man schon öfters bewundern konnte und der der großen Produktion manche Anregung geben, manchen Weg in die Zukunft weisen könnte. Die musikalische Illustration, die das Bildgeschehen gehaltvoll unterstreicht, besorgte F. Jung. Alles in allem eine hochkultivierte Amateurstudie.
Ja, der Film wurde zunächst mal 1933 im April uraufgeführt hier in München in einem Kino. Und darüber schreibt auch Zielke, dass da schon die SS und SA überall wurde kurz verhaftet. Auch da spürte er schon, dass das sehr bedrohlich für ihn war. Und er hatte immer im Hinterkopf den Spruch von seinem Vater: Junge, misch dich nicht in die Politik ein, dabei bricht sich selbst der Teufel ein Bein. Und das hat er sowohl, als er dann mit den Kommunisten sozusagen in dem Arbeiterheim, sie waren damals alle in der kommunistischen Partei, schon Bedenken, weil er als Lehrer mit pensionsberechtigter Sicherheit natürlich immer die Angst hatte, dass das für ihn schaden könnte. Und dasselbe war dann, als er eine Einladung bekam, dass der Film nochmal aufgeführt werden sollte in meinem anderen Kino, aber intern vor NS-Leuten. Und da war Rudolf Hess dabei und der hat dann mit ihm gesprochen, ob er nicht diesen Film durch die Arbeitsbeschaffung und Industrialisierung ergänzen könnte. Und Zielke hatte damals schon sich beurlauben lassen von der Fotoschule. Er hatte nicht mehr die Sicherheit des Lehrergehaltes. Und der Film Arbeitslos war ohne Honorar gedreht worden. Und jetzt bot man ihm ein Honorar an. Und das hat ihn wohl auch bewogen, darauf einzugehen und den Film zu erweitern.
Was hat Zielke denn dann noch dazu gefilmt? Wie hat er diesen Film verändert?
Die Arbeitsbeschaffung, das war Industrieaufnahmen und auch Autobahnbau und solche Szenen noch mit reingebracht und ist dann extra noch nach Helgoland gefahren, weil er wollte den Film natürlich nicht zu propagandistisch machen, hat dann noch tolle Szenen von Meeresbrandung da reingeführt, also sehr emotional auch. Es war dann doch ein Zielke-Film, aber er hatte natürlich Tendenzen von der Propaganda, wurden auch dann Zitate aus Hitlers Rede eingefügt, er hat sich da schon etwas überreden lassen. Er war ja auch der Meinung, dass die Arbeitslosigkeit, die er ja mit den Arbeitslosen erlebt hatte, vielleicht dadurch beendet würde. Er war zunächst mal auch der Meinung, dass das vielleicht eine gute Sache sein könnte. Ne?
Dass eben der wirtschaftliche Aufschwung kommt mit den Nationalsozialisten. Ja. Der ungeschnittene Film mit diesen Passagen trägt den Titel Die Wahrheit, ein Film vom Leidensweg des deutschen Arbeiters. Sie haben den Originalfilm rekonstruiert. Wie kam es dazu?
Also der Film, den habe ich zum ersten Mal im Filmmuseum in München gesehen. Denn der ursprüngliche Film Arbeitsloser Schicksal von Millionen ist eigentlich verschollen. Aber Zielke hat sehr viele Szenen, fast 80% davon, in dem Vorspann von dem Film Die Wahrheit eingearbeitet, aber in einer ganz anderen Reihenfolge. Und ich habe dann im Filmmuseum mir nochmal diesen Film Die Wahrheit angeschaut und habe mit der Videokamera mir die Ausschnitte von den Filmen, wo ich sicher wusste, dass sie aus dem ursprünglichen Film sind, herausgenommen, habe die neu geordnet und habe das als Entwurf gemacht und nachdem wir dann den Film neu zusammengesetzt haben.
Das ist ja ein ganz beachtliches und beeindruckendes Unterfangen. Was war Ihre Motivation dazu?
Ich hatte ja auch in seiner Erinnerung die genauen Beschreibungen der Dreharbeit gelesen. Insofern wusste ich, welche Szenen sind wirklich aus dem ursprünglichen Film. Die hat er sehr ausführlich beschrieben. Und er hat ja wunderschöne Texte geschrieben, auch über seine Dreharbeiten. Und dadurch konnte ich also auch mit Filmen, die mit Aufnahmen, die wiedergefunden wurden von den Dreharbeiten von Arbeitslos, konnte ich aus verschiedenen Bruchstücken sozusagen den Film fast perfekt wieder zusammensetzen. Es fehlen vielleicht 5 oder 10%. Aber der Film ist eigentlich so wiederhergestellt, wie er ursprünglich mal gedacht. Es ist ein Film von 20 Minuten. Auch der Ton war noch komplett vorhanden. Den konnten wir voll noch original verwenden. Das war ja sein erster Tonfilm auch.
Und man muss dazu sagen, im Filmmuseum in München liegt der Original 35 mm Film Die Wahrheit.
Ja, Herr Patterlas war auch sehr interessiert daran, hat den auch hin und wieder aufgeführt. Leider sind die Stummfilme, also seine frühen Filme, alle verloren gegangen. Aber es gibt noch Filme, die er später gemacht hat und vor allem Das Stahltier. Und die sind komplett als 35 mm Kopien im Filmmuseum.
Hatten Sie den Eindruck, dass Zielkes Filme extrem aufgestoßen sind bei den Nazis, weil er mit dem expressionistischen Stil im Grunde russisch konnotierte Kunst gemacht hat, die man natürlich nicht wollte und damit auch die vorherrschende konservative Haltung nicht eingelöst hat?
Ja, Zielke hat ja orientiert an den russischen Filmen der 20er Jahre nicht normale Spielfilme mit Handlungen gemacht. Und das war natürlich sehr ungewöhnlich. Und dadurch ist eigentlich der Film Stahltier, der ja auch später überhaupt nicht mehr gezeigt wurde nach der Uraufführung, sein Auftrag zum Jubiläum der Deutschen Eisenbahn, das Stahltier, der hat eigentlich eine Spielhandlung, das war nicht unbedingt Zielkes Stärke, so traditionelle Spielhandlungen zu machen, aber in dem sind auch wiederum Szenen, diese sogenannte Fahrtsymphonie, die sowohl von dem Schnitt als von der Musik her noch an die 20er Jahre auch erinnern. Und das war natürlich dann nicht mehr so opportun, dass die Filme auch dann wirklich Erfolg hatten. Und Stahltier wurde verboten. Einerseits angeblich das Ansehen der Deutschen beschädigt wurde, weil er die Geschichte der Eisenbahn, die ja in Wirklichkeit in Frankreich und vor allem in England auch entstanden war, so geschildert hatte, wie sie war. Die englischen Erfinder, die französischen, die er ausführlich schildert, das hat es schon mal gestört. Und dann aber auch, dass er sehr heftige Aufnahmen von diesen Rangieren, das war wieder sein Anliegen, diese experimentelle und avantgardistische Art in den Film reinzubringen. Und das hatte natürlich damals dazu geführt, dass der Film auch verboten wurde, Das Stahltier. Ne?
Der Film Das Stahltier, 1935 entstanden, ist ein Film, der nicht zur Aufführung kam, beziehungsweise nur ein einziges Mal, als er der Filmprüfstelle vorgeführt wurde. Und das Interessante ist, bei dieser Vorführung war auch dabei Leni Riefenstahl und eine ganze Reihe von Kameramännern, unter anderem Hans Ertel. Die haben sich unisono von diesem Film absolut begeistert gezeigt. Ich darf hier mal zitieren. Hans Ertel schreibt in seinen Memoiren, es ist Filmkunst in höchster Vollendung. Und Leni Riefenstahl beschreibt das auch, sagt ja über Zielke, er war ein Genie. Und es muss wohl diese furiose Fahrt, die Sie kurz angesprochen haben, zum Ende dieses Films gewesen sein, wo er ins Volle gegangen ist mit seinem gesamten avantgardistischen Repertoire. Hans Ertel beschreibt auch das Klirren der Bilder, das Stampfen der Geräusche, die Stahltiere, die über den Zuschauer hinweg brausen, weil Zielke die Kamera zwischen den Schienen eingegraben hat. Sowas von furios und intensiv war, dass der biedere Zuschauer, wie er das nennt, schweißgebadet aus dem Sessel ausgestiegen ist und die Deutsche Reichsbahn gesagt hat, diese Art von Kunst ist angsteinflößend und wir wollen die Bahn ja in einem guten und freundlichen Imagefilm zeigen.
Ja, der Film hat Lene Riefenstahl aus dem Grunde begeistert. Und sie hat sich sofort eine Kopie machen lassen, die sie auch dann in ihrem Besitz hat. Aus dem Grund ist der Film überhaupt erhalten geblieben. Den hatte sie noch später bei sich zu Hause, als der Krieg zu Ende war. Und er wurde dann beschlagnahmt von den französischen Truppen und ging dann in die kinematografische Abteilung nach Paris. Und deshalb ist der Film überhaupt noch erhalten. In Deutschland gab es keine komplette Kopie mehr. Und Lene Riefenstahl hat den Film sozusagen gerettet. Aber sie hat ihn dann gebeten, für ihren Olympiafilm, der 1936 fertiggestellt wurde, einen künstlerischen Vorspann zu machen. Sie schätzte seine künstlerische Arbeit und hat dann Zielke gebeten, ein Drehbuch zu schreiben und auch die Produktion des Prologs komplett zu übernehmen. Er hat dann die Aufnahmen teilweise in Griechenland gemacht, also über die Entstehung der olympischen Idee. Später an der Kurischen Nährung die ganzen Aufnahmen von den Tänzerinnen. Das heißt, er hat den Film komplett eigentlich vom Drehbuch her, von der Kamera, vom Schnitt selber gemacht. Und das war für ihn eine Aufgabe, die er eigentlich auch mit sehr großer Begeisterung durchgeführt hat.
Nochmal zurück. Der Film Arbeitslos muss umgeschnitten werden. Die ungeschnittene Version, die Wahrheit, kommt auch nicht zur Aufführung.
Mit dem Röhmputsch hing das auch zusammen, ne? 1934.
Dann haben wir das Stahltier, was auch nicht gezeigt wird, weil der Auftraggeber, die Deutsche Reichsbahn, interveniert. Vielleicht sollten wir dazu sagen, dieser Auftrag für das Stahltier war für Willi Zielke eigentlich eine schöne Sache, denn der Film war finanziell sehr gut ausgestattet. Er hatte auch einen Vertrag, bei dem er künstlerische Freiheit zugesichert bekam. Das finde ich insofern sehr wichtig, weil es deutlich macht, dass Zielke darauf drängte, wenn ich die Chance habe, künstlerische Freiheit für mich in Anspruch zu nehmen, dann ist es mir wichtig und ich lasse es mir schriftlich garantieren. Bei dem Olympia-Prolog, den Sie gerade erwähnt haben, Manfred Polak zitiert aus diesem Vertrag von Zielke und da steht drin, die eine Version, die abzuliefern ist, ist die Version, die Zielke nach seinem eigenen Drehbuch schreibt. Dann hat er eine zweite Version abzuliefern, die er nach einem Manuskript von Fräulein Riefenstahl schreibt, welches sie noch nachreicht.
Aber er hat eigentlich nur seine eigene Version gedreht. Und als er den Film dann im Februar 1937 in Berlin ablieferte, da gab es einen großen Bruch, dass er plötzlich sah, dass sie den Film umschneiden wollte. Wie weit das überhaupt möglich war, weiß ich nicht, weil er ja viele komplizierte Überblendungen in dem Film hat, die man gar nicht umschneiden kann. Nicht? Insofern kann ich davon ausgehen, dass eigentlich seine Version zum Schluss auch gezeigt wurde, aber Riefenstahl hat ihm die Rechte aberkannt. Also seine Rechte, die ihm ja zunächst mal auch zugesichert wurden. Und er spürte dann, dass sie ihn ausboten wollte. Und das hat auch dann zu diesem Nervenzusammenbruch im Februar 1937 geführt, wo er vollkommen durchgedreht ist, wo er plötzlich Wutanfälle und auch einen schweren Nervenzusammenbruch hatte, was dann dazu geführt hat, dass er in die NS-Psychiatrie eingeliefert wurde, ne?
Mit dann diesem wirklich ganz schweren Schicksal der Zwangssterilisierung und der Entmündigung. Und der war ja insgesamt 5 Jahre. Wir werden da noch ausführlich drüber sprechen. Ich möchte diesen Punkt aber noch ein bisschen im Gespräch mit Ihnen erörtern. Nun haben Sie die Originalfassung von Arbeitslos rekonstruiert. Für die Filmgeschichte ist das per se schon mal sensationell. Aber im Grunde haben Sie ja damit Willi Zielke posthum nach diesen vielen künstlerischen Enteignungen zu einer künstlerischen Rehabilitation auch verholfen. War das auch mit Ihrer Absicht?
Das kann man so sagen, ja. Also ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, dass Arbeitslos ein Film von Zielke war, bei dem ihm überhaupt niemand eingeredet hat, dass er den ganz so gedreht hat, wie er das wollte. Und da war niemand da, der das anders haben wollte oder der ihm Vorschläge gemacht hat. Der Film ist ein reiner Autorenfilm von Willi Zielke. Und das hat mich eigentlich interessiert, dass man diesen Film wiederherstellen sollte.
Es ist auch interessant, denn in das Filmexposé zu Das Stahltier schreibt Zielke selbst, er wolle, Zitat, einen absoluten Film drehen, keinen der korrekten und belehrenden Kulturfilme. Mit absolut muss man vielleicht wissen, ist in dieser Zeit ein grafisch abstrakter Film gemeint. Hier wird ja nochmal ganz deutlich, Zielke ist Künstler, er ist Autorenfilmer und zwar von Anfang an. Und diese zensierenden Erfahrungen von arbeitslos, dann auch der Umschnitt und dann die Erfahrungen von Das Stahltier und final von Riefenstahl müssen für ihn unerträglich und eine schwere psychische Belastung gewesen sein.
Ja, vor allem nach dem Verbot von Das Stahltier, wo er seine ganze Kraft reingesetzt hat, seine ganze Kreativität. Also das erfahren wir wirklich schon am Ende, nicht? Und in diesem Moment ist eben Riefenstahl aufgetaucht und hat ihm angeboten, wieder was zu machen. Denn er war wirklich da in einer ganz verheerenden Situation nach dem Verbot von Stahltier. Ne?
Wir haben diese schicksalhaften Verkettungen, diese unglücklichen Umstände, die sich über Zielke immer wieder zusammenbrauen. Aber sie sind ja immer unterschiedlich gelagert. Das sind wirklich diese Verwerfungen der Zeit. Ich meine, er war wirklich von seinem Selbstverständnis ein Demokrat. Er war ein sozialer Demokrat. Ich sage das bewusst, weil er nicht in der Partei war. Er war kein Sozialdemokrat. Das soziale Anliegen, die Situation der Mitmenschen ist für ihn ganz wichtig.
Diese Idee war ja schon im Stahltier auch, dass er den Film als völkerverbindend sah. Deshalb hat er auch die englischen Erfinder und die französischen Erfinder mit reingenommen, dass es keine nationale deutsche Erfindung ist, was ja auch nicht war. Selbst die erste Eisenbahnstrecke Nürnberg-Fürth, die war ja mit einer englischen Lokomotive und einem englischen Lokomotivführer auch durchgeführt worden. Und das war auch ein großer Nachteil, dass man dann meinte, der ist nicht völkisch genug, dieser Film. Ne?
In Das Stahltier, und das ist vielleicht auch die Verbindung zu Arbeitslos, integriert er auch Szenen, die die Arbeiter der Eisenbahn zeigen. Und es sind ganz normale Alltagstypen. Es sind keine Heroen, keine arischen Gesichter. Und man sieht sie auch, wie sie Pause machen, wie sie ein Bad nehmen, wie sie entspannen. Ein Ansatz, der vielleicht auch nicht wirklich gutiert wird. Wofür wurde er eher abgelehnt? Für seine Ästhetik oder für seine Haltung?
Ich glaube, es war in erster Linie die Ästhetik. Beim Stahltier war es so, dass er dann hinterher merkte, dass die Berliner Reichsbahndirektion eigentlich mehr einen Werbefilm wollte, während der Münchner Vorsitzende von der Reichsbahn hat verstanden. Die haben damals sogar über Filme wie La Roue gesprochen, also auch ein avantgardistischer Film über die Eisenbahn in Frankreich, dass er da schon angedeutet hat, dass er eigentlich keinen Spielfilm oder keinen Werbefilm drehen will, sondern dass er einen Film drehen will, der avantgardistisch ist. Und ich glaube, das war wohl der Hauptgrund, dass die Filme nicht akzeptiert wurden.
Der Filmautor Manfred Polak beschreibt diesen Film als einzigartig in seiner Mischung aus Bestandteilen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Neue Sachlichkeit, absoluter Film, historische Spielszenen, expressionistische Licht- und Schattenspiele mit verkanteter Kamera und eine fast surrealistische Tagtraumsequenz.
Das war wohl auch Zielke, so wie ich ihn sehe, dass er sich nie orientieren wollte an Uferfilmen oder an normalen Filmen, sondern dass er natürlich eigene Ideen hatte. Und da spielt das Avantgardistische der 20er Jahre für ihn noch eine ganz große Rolle auch. Ne?
Ich möchte nochmal Manfred Polak zitieren, denn ich finde, er hat eine unglaublich kluge Beobachtung gemacht. Letztlich ist Zielke wohl auch daran gescheitert, dass er nicht nur die Absichten seiner Auftraggeber, sondern auch den Rahmen seiner eigenen Freiheiten falsch einschätzte. Vielleicht verführt durch die Vorbilder Riefenstahl und Ruttmann, die auch unter den Nazis noch Avantgarde produzieren durften. Aber diese beiden kannten die Wünsche ihrer Auftraggeber genau und bedienten sie auch, im Gegensatz zu Zielke.
Das stimmt, ja. Deshalb glaube ich auch nie, was Riefenstahl meinte, dass er Konkurrenz für sie wäre. Also er war in diesem Bereich Industrie und Avantgarde-Film und das war seine Sache, die er nicht verlassen wollte.
Empfinden Sie dieses ein bisschen Bruchstückhafte, diesen Stilmix, den Zielke in seinen Filmen angewendet hat, auch als Diffusität?
Ich denke schon, dass er unbedingt seine Ideen auch durchführen wollte und wollte sich nicht so sehr an Wünsche von anderen richten. Also da war er sehr eigen auch und hat sich da irgendwo nicht reinreden lassen. Und das war auch seine Schwierigkeit, dass er akzeptiert wurde, ne?
Sie haben ihn ja 7 Jahre lang erlebt. Sie haben diese wunderbare Ausstellung für ihn zu seinem 80. Geburtstag ausgerichtet. Da gibt es ein Foto. Willi Zielke steht in den Räumen der Fotoschule. Es ist ja ein Gewölbe. Ein unglaublich groß gewachsener Mann, der in einer energischen Redegeste aufgenommen ist. Können Sie uns vom Menschen Willi Zielke erzählen, wie Sie ihn erlebt haben?
Also ich habe ihn das erste Mal 1982 in Bad Pyrmont besucht und da hatte er gerade auch Anfragen aus Amerika von Fotohistorikern, die sich mit den 20er Jahren befassten. Und da war er sozusagen langsam wiederentdeckt und ich habe ihn sehr menschlich erlebt. Er konnte unheimlich viel erzählen. Er war eigentlich ein Geschichtenerzähler, war auch natürlich sehr gebildet an Literatur. Und da spürte man bei ihm, dass er eine unheimliche, tiefgreifende Bildung hatte. Und ich habe ihn menschlich auch erlebt, auch mit seiner Frau. Die hatten ein sehr gutes Verhältnis zusammen. Und er war überglücklich, dass er wieder nach München zur Eröffnung seiner Ausstellung kommen konnte. Die Bundesbahn hatte ihm dann sogar noch die Fahrkarte gestiftet, weil er auch kaum Geld hatte. Er hatte in der Zeit hat er von der Fürsorge gelebt, nicht? Auf jeden Fall war er überglücklich, dass man sie wieder erinnerte und er auch wieder anerkannt war.
Wir haben ja auch schöne Dokumente von ihm im DFA-Archiv, wunderschöne Briefe mit Zeichnungen versehen. Ich stelle mir vor, als jemand, der, wenn er erzählt, wahrscheinlich einen Raum unglaublich erfüllen kann.
Das war der Fall, ja. Er war wie ein Geschichtenerzähler und das spürt man auch an den Texten, die er geschrieben hat. Ja, wunderbare Texte schon über seine Kindheit in Russland und seine Jugend und über die Revolution und auch über die spätere Zeit. Ich habe leider nie seinen Originalton aufgenommen. Das habe ich sehr bedauert hinterher, aber er war menschlich vor allem unheimlich zugeneigt auch, ne?
Die Aufzeichnungen von Willi Zielke, die er Ihnen vermacht hat, das sind 1000 Manuskriptseiten und das Material ist natürlich autobiografisch geprägt, trägt aber eine eindeutig künstlerische Handschrift. Also manche Szenen lesen sich wie eine sprachliche Umsetzung von Filmbildern. Ich finde, hier nimmt die visuelle Kraft von Zielke auch im Text wirklich Gestalt an. Die zwei Teile heißen Aufgescheuchte Schatten und Angst. Können Sie uns darüber berichten?
Die Texte hat er zum Teil in der Psychiatrie auch geschrieben, also vor allem über die frühen Filmarbeiten. Er hat dort ständig sich irgendwelche Zettel und Bleistifte geklaut, war ja nicht erlaubt, dort zu schreiben und musste die Manuskripte immer verstecken. Aber die ganzen Zettel sind anscheinend erhalten geblieben, dann aber später nach seinem Tod verschwunden. Und aufgrund dieser Zettel hat er dann in den 80er Jahren alles in Schreibmaschine geschrieben. Aufgrund seiner Tagebücher und seiner Notizen und sein fantastisches Gedächtnis. Er hatte ein unwahrscheinliches Gedächtnis an Details auch. Und so sind eigentlich diese 1000 Manuskriptseiten entstanden, die erst ins Reine geschrieben wurden, als er dann in Pyrmont wieder war und dann das niederschreiben konnte.
Worüber schreibt er da? Schreibt er entlang seiner Biografie chronologisch von der Kindheit so
die Jahre weiter? Ja, es geht ziemlich durcheinander. Ich muss das ja erstmal alles ordnen, weil er dann über die Dreharbeiten, über Russland und über die Psychiatrie ständig durcheinander geschrieben hat. Aber die einzelnen Teile sind sehr gut und wunderbar geschrieben auch. Und das habe ich also wirklich jahrelang habe ich daran gesessen, um die wirklich in die richtige Reihenfolge zu. Er war ja nicht jemand, der sehr dokumentarisch schrieb, sondern eigentlich sehr emotional und hat auch vieles ausgeschmückt. Aber was er meines Erachtens sehr authentisch geschrieben hat, sind die Russland-Texte vor allem, wo er nur kleine Szenen einfügt, die er so romanhaft geschrieben hat, aber überwiegend, wie er die Revolution erlebt, das sind die sehr authentisch auch geschrieben. Und auch in der Psychiatrie, was er über die Psychiatrie schreibt, die sind nicht ausgeschmückt, sondern da ist wirklich sehr authentisch auch erzählt, was er dort erlebt hat mit dem Leiter und mit den ganzen Medikamentenuntersuchungen. Er hat ja da wirklich schlimme Sachen erlebt, ne? Und das hat er alles dann auch sehr ausführlich geschrieben und auch in einer sehr guten Sprache, ne?
Im nächsten Teil des Podcasts widmen wir uns dem fotografischen Werk von Zielke und seiner Zeit in der NS-Psychiatrie. Vielen Dank fürs Zuhören. Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.